Episode 118, David Beckham. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mit Fangschaltung wieder bei mir im Studio, Stefan Adelmann. Hallo Stefan.
Hallo Alex Stegic. Schön, dich zu sehen.
Ja, wirklich.
Ja.
Lang ist her.
Ja, wir haben eine kurze Pause eingelegt.
Ja.
Eine Schaffenspause.
Sagen wir so.
Und jetzt sind wir zurück, um wieder was zu schaffen, und zwar unsere 180.
Also Episode. Jetzt sind wir zurück, um wieder was zu schaffen. Wir haben ja in der Pause was schaffen müssen. Dann bin ich beruhigt, weil ich habe nichts geschaffen in der Pause. Passt. Umso besser, ne? Dann kann es jetzt losgehen.
Passt.
Wir haben halt sehr einfach erklärt, das Thema, David Beckham.
Ja, David
Beckham. Da muss man nicht allzu weit ausholen. Nichtsdestotrotz, vielleicht kannst du die Beweggründe erläutern, warum wir jetzt über David Beckham reden.
Ja, der Beweggrund ist der, dass wir in unserer letzten Episode uns über das Thema Standardsituationen unterhalten haben.
Ja.
Und wir haben gesagt, okay, hol mir doch einen auf vor den Vorhang, der quasi ein Meister dieser Zunft ist.
Mhm.
Und dann haben wir gesagt, widmen wir uns dem Fußballstar / Posterboy / wandelbarem Freistoßgott.
Oder wie ich immer sage, dem englischen Merdad Minerwand.
Dem englischen Merdad Minerwand. Aber ich glaube, zum Unterschied, dass der Merdad Minerwand früher weiße Schuhe hat tragen dürfen, weil ich glaube, der Sir Alex Ferguson hat ja den David Beckham keine weißen Schuhe tragen lassen.
Ja, und
ich glaube, der hat allgemein wir werden halt ein bisschen über Fergie sprechen. Wir dürfen ihn ja Fergie nennen.
Weil wir kennen ihn aus dem Fernsehen.
Aber ich glaube, dass der Sir Alex, so kennt übrigens zu dir auch sagen.
Ja, wird da eigentlich gar nicht schauen. Ja.
Dass der Sir Alex doch ein sehr strenges Regime geführt hat, glaube ich.
Mhm.
Aber hat da Erfolg hat für ihn gesprochen.
Ja, gut möglich. Ja. Ja gut, bevor es aber mit dem Schwerpunktthema losgeht, schauen wir immer so, was sich in der Welt des Fußballs so getan hat. Und natürlich muss man sagen, wenn man einen Monat Pause macht, richtig früh eigentlich. Ja,
also richtig viel. Und was ich vielleicht auch kurz ansprechen möchte, bevor ich dir, mein lieber Sir Alex, das Wort übergeben darf.
Sehr gut,
freut mich. Wir werden nicht über den Kollektivaussetzer in Grün-Weiß in Hütteldorf sprechen.
Mhm.
Wir möchten nur von der gesamten Redaktion ausrichten, dass es saudeppert war. aber es ist schon so viel gesagt und geschrieben worden,
ja,
dazu.
Es passt, ja.
Haben wir gesagt, kümmern wir uns um andere Themen.
Genau, wie zum Beispiel einem sehr schönen, wie soll ich sagen,
ein kollektiver Streich.
Ein Fußballmärchen, wie ich sie gern mag. Ja. Weil es ist in dem Sinn nichts passiert, und Leute tragen der ganzen Forsche vor die UEFA, und das muss ich sagen, gefällt mir natürlich immer sehr gut. Aber was ist passiert? Ja, letzten Donnerstag war Conference League.
UEFA Conference League. Ich liebe die UEFA Conference League.
Die lieben wir alle, weil da kommen halt endlich wieder die Mannschaften vor, die wir eigentlich alle aus dem internationalen Geschäft kennen, aber die aus der Champions League längstens ausgedrängt
sind. Genau, und man lernt endlich wieder ein bisschen Geografie, weil dann lernst du mal, aha, wo ist denn nochmal Tiflis? Oder wo ist nochmal, weiß ich nicht, Riga?
Oder wo ist nochmal, um jetzt zum Thema zu kommen, Warschau?
Was aber nicht so schwierig ist wie Riga.
Der stimmt allerdings.
Ja. Okay, aber
ist
wurscht.
Aber das ist total abhängig, wenn du fragst. Ich würde
dich nicht von deiner Geschichte ab.
Genau. Gehen dort nämlich um den Verein Legia Warschau. Die haben eine Auflage von der UEFA gekriegt, dass sie ihren eigenen Fansektor sperren mussten, der halt normalerweise hinterm Tor ist. Und die Kurve hat das im ersten Schritt zähneknirschend, wie man so schon sagt, zur Kenntnis genommen und haben einen Banner aufgehängt mit "This time you won UEFA", und zwar halt mehr oder weniger sehr, sehr leerer Sektor oder ganz wenige vereinzelte Leute waren dort, ich glaube hauptsächlich Securities, und haben dann bis zum Angriff gewartet, bis auf der Längsseite Choreografie gestartet haben. Und was ist nochmal im Banner drauf gestanden?
Surprise, Motherfuckers.
Ach, ich liebe es. Ja,
also mit einem extrem guten, was war es, ein Lego-Manschel? Ein Lego-Manschel mit Sonnenbrillen. Und es ist einfach nur gestanden, Surprise, Motherfuckers, weil es einfach hergegangen ist.
Sie haben einfach die Längsseiten gekauft, ja.
Einfach weiter verlegt haben. Also, Paul, das ist Chapeau, wirklich noch Warschau. Also das muss ich sagen.
Hat mir wirklich gut gefallen, ja.
Ja. Also unabhängig davon, dass die Choreo schön war, ich weiß nicht, ob jetzt schön ein gutes Kriterium ist für ein Choreo, aber es war sehr schön.
Ja, finde ich.
Und ich habe es einfach extrem gut gefunden, muss ich sagen.
Also, sollte man sich unbedingt anschauen. Wir werden schauen, ob wir da Bilder in den Newsletter packen können. Ja. Also für alle, die so Zusatzmaterial gern zugeschickt bekommen würden, geht es einfach auf spielfrei.at. Da gibt es rechts seitlich so Seitenleiste, und da kann man den Steilpass abonnieren. Das ist unser Newsletter. Wir spammen euch auch nicht zu. Zu jeder Folge gibt es einfach einmal noch so wie soll man sagen, ein Appendix.
Genau, und der Alex zum Beispiel, der Sir Alex, der hat zum Beispiel ganz gern seine Lieblingsrezepte, gibt ein bisschen so Behind-the-Scenes-Fotos.
Ja. Hey, Stefan, wir wollen Leute dazu bringen, dass sie das abonnieren und nicht abbestellen. Es gibt keine Rezepte und gar nichts. Es gibt einfach nur so ein paar nette Geschichten rund um den Fußball, die man halt in einem Podcast so schlecht darstellen kann. Außer ihr schaut zufällig auf Spotify oder auf YouTube, wo man uns auch sieht. Ja,
was man kann
so
uns auf Spotify sehen.
Ja, wir haben einen der wenigen begehrten Videopodcasts auf Spotify.
Ah.
Ja. Und tatsächlich, immer mehr hören uns und schauen, immer mehr schauen uns an.
Ja. Ja, und man glaubt, man hört Spotify, dabei schaut man Spotify.
Ja, beides ist
möglich. Das heißt, wir sind nicht mehr weit
davon. Wie immer sagt Stefan, das Auge sieht mit.
Das Auge sieht mit und wir sind nicht mehr weit davon entfernt, eine Vorabendsendung im ORF zu kriegen.
Ich glaube schon, dass wir noch relativ weit davon entfernt
sind. Wir sind nicht mehr weit davon entfernt, eine Vorabendsendung im ORF zu kriegen, wenn wir uns schon auf Spotify schauen.
Und immerhin, man kann auf unserer spielfreien Website nachlesen, wir haben uns bereits mal am ORF-Gelände herumgetrieben. Das geladenerweise.
Also ja, und sogar in der Kantine vom ORF haben wir uns herumgetrieben.
Stimmt, ja.
Ja. So, jetzt haben wir schon genug über wo man uns erreichen kann. Wenn Sie uns schreiben wollt, zu welchem Thema auch immer.
Also nein, zu Fußballthema
bitte. Genau, sorry, Entschuldigung. Ich ruder nochmal zurück. Wenn ihr uns zum Thema Fußball schreiben wollt, allgemein oder im Speziellen über unsere Episoden, zum Beispiel oder den Herrn Alex fragen wollt, also Sir Alex fragen wollt, was er doch gern kocht, könnt ihr uns an redaktion@spielfrei.at jederzeit schreiben, weil E-Mails funktionieren auch außerhalb unserer Geschäftszeiten.
Das stimmt, ja. Und eine Ausnahme machen wir gleich, wenn ihr nicht wisst, wie ihr ein Kind nennen wollt, sollt, dann dürft ihr uns fragen. Das würde man machen.
Ja, das finde ich gut, ja.
Ja, das machen wir. Aber sonst Fußballthemen bitte. Na,
oder Anso Werner. Wenn du sonst einen werfen sollst, oder wenn ihr nicht wisst, wo ihr Urlaub hinfahren sollt. Dann haben sicher wir beide.
Nein, da haben wir wieder nur geshared, weil dann sagst du irgendwo hin und dann ist dort eine Klasse und dann bist du schuld.
Und du gibst den Namen fürs Kind ab.
Ja, das kann ich, ja.
Okay, ja. Ja, gut.
Ja, so, zweites Thema aus dem Fußball aus aller Welt haben wir dann in. Nicht in Real, aber Real hat gespielt gegen...
In Real.
Ja, gegen Valencia, glaube ich, oder?
Ja.
Ja, also in Valencia war das Ganze.
Ja, ja.
Es stand 2-2, als in der 9. Minute, glaube ich, der angekündigten 7-minütigen Nachspielzeit noch eine Flanke Richtung Strafraum gegangen ist. Und in dem Moment, wo der Bellingham eingeköpfeln wollte und tatsächlich auch ins Tor eingeköpfelt hat, ist das Spiel abpfiffen worden.
Also... Ich hab das ja nicht mitgekriegt. Bis man du dann ganz echauffiert und in unserer Spielfreigruppe geschrieben hast.
Ja.
Und ich habe mir das dann angeschaut, es ist unfassbar. Also ich kenne das sowas tatsächlich nur von der Konsole, wenn du gerade wieder mal einen Konter fährst in einen Entscheidenden und einfach FIFA oder jetzt EAFC oder was auch immer einfach abbricht, die Partie. Das war unfassbar. Der hat wirklich am 16er zu einer Flanke ausgeholt und in dem Moment, wo er flankt, pfeift der Typ einfach ab.
Also. Ich habe mir natürlich versucht, ein paar Stimmen zu holen, was das Thema betrifft. Habe dann gehört, der Ancelotti hat gemeint, Sir Ancelotti natürlich, ja.
Sir Carlo
hat gemeint, also das hat er überhaupt noch nie gesehen im Fußball. Das wiederum stimmt natürlich nicht, weil natürlich gab es das schon das ein oder andere Mal.
Ich habe es aber noch nie gesehen. Ich kann mich nicht erinnern, an jemals so was Drastisches gesehen habe.
Doch, es war vor unserer Zeit, aber das könntest du mal gehört haben, da gab es mal irgendein Qualifikationsspiel von Brasilien, glaube ich.
Okay.
Ja, oder WM-Spiel von Brasilien.
Okay.
Wo das schon passiert ist. Und sonst ist das halt auch schon das eine oder andere Mal vorkommen. Es ist halt verrückt natürlich, aber ja, es kann passieren. Das Netteste dazu, was ich gelesen habe, war irgendein Schiedsrichter-Experte aus Österreich, ein ehemaliger. Wie heißt er denn? Ich vergesse immer wieder.
Conny Blautz.
Ja, ich glaube nicht, dass der Blautz war. Ich glaube, es war der andere. Ist ja wurscht. Er hat gemeint...
Ich bin ein Bergbauernbauer. Ihr kennt es mich. Ich bin der Conny. Kennst du das YouTube-Video?
Nein, kenne ich
nicht. Kennst du nicht, wie er kandidiert für den Landtag, für die ÖVP?
Nein.
Oh Gott, das kennst du nicht.
Ja, können
wir kurz den Podcast abbrechen?
Nein, können wir nicht. Aber was wir machen, das schickst du mir weiter und das packe ich dann in den Newsletter rein. Okay? Stopp jetzt. Um das ist nämlich jetzt nicht gegangen, sondern gegangen ist um ganz was anderes, dass er erstens einmal gesagt hat, dass natürlich sowas auch Entsetzen ausgelöst hat bei den Profis in Österreich, aber letztlich auch die professionellen Schiedsrichter in Österreich vor so einem Fehler nicht gefeit haben.
Ja, das stimmt
natürlich. Ich habe hauptsächlich für die professionellen Schiedsrichter gelacht,
muss ich sagen. Ja, und unsere Schiedsrichter sind allgemein vor vielen Fehlern nicht gefeit.
Aber er hat dann tatsächlich was Cooles gesagt, weil er hat es analysiert und hat gesagt, es gibt einen logischen Grund, warum das passiert ist. Und zwar, im Kopf hat der Schiedsrichter das Spiel bereits abpfiffen, bevor die Flanke passiert ist, aber er darf nicht direkt abpfeifen, das darf er nicht mehr. Nämlich er muss zum VAR-Schiedsrichter sagen, ich pfeife jetzt ab, ist noch ein Check offen.
Was? Nochmal.
Er darf nicht sagen, ich spiele es aus, ich pfeife, sondern er muss sagen, vom Prozess her, wie das abläuft, wenn ein Spiel abpfeift, muss er sagen zum VR-Schiedsrichter, lieber VR-Schiedsrichter, der ist vielleicht nicht so höflich, aber zumindest bestimmt.
Videoschütze?
Videoschütze, ja. Ist noch ein Check offen oder kann ich abpfeifen?
Okay.
Und der Videoschütze,
auf Deutsch.
Und der Videoschütze sagt dann, ja, auf Spanisch wahrscheinlich, aber das kann ich jetzt ja nicht, das musst du dann noch übersetzen. Okay. Und der Videoschütze sagt dann, si, auf Spanisch,
also ja,
kannst du abpfeifen. Ja. Und dann pfeift er aus. Das heißt, wahrscheinlich wird es so gewesen sein, dass er bereits vor der Flanke gesagt hat, ich würde es abpfeifen. Noch gewartet hat, bis der Videoschütze sagt, ob er darf oder nicht. Und wie der ja gesagt hat, hat er einfach reinpfiffen. Der Teufel steckt im Detail.
Der Teufel steckt im Detail und
ja, ich habe ja keine Ahnung,
wie es. Ich mache die Regeln nicht.
Ich mache die Regeln nicht, ich verstehe es auch nicht, wenn es mal durchliest. Ja.
Ich mache die Regeln nicht, verstehe die Regeln nicht. Ja,
also muss man ja auch wirklich sagen, wie oft diskutieren wir darüber, dass wir Schiedsrichterregeln oder Regeln des Spiels generell nicht verstehen. Ja. Abseits zum Beispiel.
Ja, das verstehe ich schon.
Naja, aber die aktiv, passiv von wann was, wie Hand ist im Elfen.
Ja, Hand ist was anderes.
Ja.
Ich glaube, Hand versteht keiner so richtig im Moment.
Schon schwierig. Ja, also jetzt nicht den Benefit of the doubt, kann man dem Schiedsrichter Spanien leider trotzdem nicht mitgeben, für der ist was zu verrückt. Und vor allem, der Bellingham hat nach dem Spiel gesagt, das war ein fucking Goal, Ref. Und dafür hat er Rot gekriegt.
Und ja, du darfst nicht fuck sagen, das musst du schon
verstehen. Ja, wir hat nicht fucking Ref gesagt, sondern es war fucking Goal. Also das Fuck hat sich aufs Tor bezogen. Und der fucking Goal darf es, glaube ich, jederzeit sagen.
Ja, solltest du sagen können.
Ja. Arge Geschichte.
Ja, aber tatsächlich, also ja.
Ja, sind wir froh, dass es nur Real erwischt hat.
Ja, was tatsächlich ungewöhnlich ist,
ja,
dass Real immer erwischt bei solchen Sachen, weil die sind eigentlich dafür bekannt, dass sie doch jetzt nicht, oder dass sie eher auf die Sonnenseite der Schiedsrichterentscheidungen folgen.
Ja, ich habe heute zum Beispiel den schelmischen Spitznamen gelesen, Real Wartritt.
Ja,
hätten wir uns das aber ausdenken können. Gut, Stefan, genug geredet. Ihr gesagt, es wird Zeit, dass wir mal was trinken.
Dass wir mal was singen. Ja, passt. Trinken wir was, voll gern. Was hast du mit?
Das Getränk der Episode.
Jetzt war ich mir nicht ganz sicher, ob es eher einen Drehverschluss hat, aber es hat einen.
Das hätte ein bisschen Hals abgeschlagen, oder was?
Ja, oder mit dem Handy.
Ja, oder mit dem Equipment da
oben. Ich habe halt mit der, weil wir ja über einen Briten reden, habe ich einen Tee mitgebracht, weil ich aber Tee absolut verabscheue, so wie der Ted Lasso, mindestens genauso sehr, habe ich einen Eistee mitgebracht. Um das möglichst britisch zu gestalten, habe ich einen mitgebracht mit Elderflower. Wie du weißt, das ist nämlich
Holunder.
Richtig. Und der ist wieder zutiefst britisch. Ne? Ja. Na gut, so ein Elderflower-Eistee.
Ein typisch britischen Elderflower-Eistee aus der Steiermark.
Genau.
Cool. Ja. Kenne ich übrigens sogar
den. Ja, nehmen wir trotzdem, was du sagst, weil ich soll nicht mal Geld umwachsen lassen. Wir trinken jetzt Eistee aus Briten.
So, Prost, Alex.
Meins war verdächtig wild offen.
Prost, Sir Alex.
Cheers.
Bravo. Sehr gut. Das heißt, wenn ihr uns auf Spotify, wenn ihr uns zuhört, die Leute auf Spotify sehen uns ja. Also, die seht ihr, was wir trinken.
Wenn ihr wollt, seht ihr das und wenn nicht, dann nicht.
Allgemein eine gute Einstellung fürs Leben.
Stimmt.
Passt, Alexander.
Was sagst du zum Getränk?
Sehr gut.
Ja, nicht so süß, oder?
Nein.
Für ein Eistee?
Nicht so süß und nicht so sauer.
Ja, passt gut. Dann geht schon weiter in die nächste Rubrik, hätte ich gesagt. Das sind die großen 10.
Wird die Sendung heißen? Die großen 10, yes, yeah.
Die großen 10 Popstars des Fußballs.
Genau.
Es wird echt höchste Zeit, das habe ich yes ja auch vergessen zu sagen. Naja, sag jetzt auf die alten Tag.
Bisschen rausgekommen,
das ja, Game. Aber mir hat was anderes beschäftigt. Ich habe mir gedacht, das ist schon wieder so kurz. Es wird allerhöchste Zeit, dass es dann endlich mal große 10 wieder gibt, wo dann die großen 10 und dann steht einmal ein gescheiter Satz.
Da steht einmal gescheit, wenn es mal
für dich ist. Der mal ein bisschen alles einschränkt. Ja. Also wenn da man dann erkennt, das hat wieder der Alex ausgedacht. Das nächste Mal, das kündige ich schon an, da wird was Gefinkeltes kommen. Aber für heute hätte ich gesagt, erklär mal ganz kurz,
um was sind die Kosten. Also, für diejenigen unter euch, die uns zum ersten Mal heute zuhören oder zu sehen, wie ich gelernt habe, hi. In jeder Episode haben der Sir Alex und ich bei den großen 10 einen Begriff unserer Wahl, zu dem wir dann 10 Antworten.
Ein Thema eigentlich, nicht nur ein Begriff.
Oder ein Thema, genau, unserer Wahl. Und der liebe Alex und ich haben jeweils 5 Antwortmöglichkeiten. Wir kennen nicht, was der andere hat, deswegen kommt es hin und wieder, zwar nicht so oft, aber hin und wieder zu Überschneidungen oder zu gleichen Nennungen. Mhm. Und das ergibt gemeinsam dann die großen 10. Genau, und heute geht es eben darum, die großen 10 Popstars des Fußballs. Natürlich inspiriert von unserem Protagonisten der heutigen Episode, von David Beckham. Also zumindest bei mir hat er es nicht drauf geschafft, weil ich mir dachte, wir widmen ihm eh schon. Und was gibt es für größere Ehre neben dem Ballon d'Or, als eine eigene Spielfrei-Episode zu kriegen?
So ist es.
Haben wir gesagt, okay, wir widmen einfach anderen Protagonisten.
Wobei das jetzt wieder was für die Statistiker von Spielfrei, von den Spielfrei-Hörerinnen und Hörern. Welchen einzelnen Personen wir schon Fußball-Episoden gewidmet haben, ob das wirklich so Ballon d'Or-Qualität hat, von vorn bis hinten, bin mir jetzt gar nicht sicher.
Ja, zumindest David Beckham hat mit heute mehr Ballons d'Or als Thierry Henry zum Beispiel.
Stimmt.
Aber der kriegt vielleicht auch noch ein
bisschen. Der kriegt vielleicht
das. Oh, also bleibt's dran.
Ja. Ja, okay, dann starten wir los. Es ist eine gerade Zahl, 118. Das heißt, ich starte.
Du startest mit deinem Platz 5 der großen 10 Popstars des Fußballs. Lieber Alex, wer ist auf deinem Platz 5?
Es ist jemand, der hat schon eigene Folge von uns gekriegt.
Oho.
Und vor allem, er ist insofern ganz wichtig, als dass ich einfach nur einen fünften Namen gebracht habe, der den Neymar ausgedrängt, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich ein Popstar, aber kein und sehr sympathischer.
Okay.
Und darum hätte ich ihn gerne lieber nicht auf der Liste.
Okay, ja.
Die Rede ist von Oliver Giroud.
Oh, ja. Er hat zumindest, er hat den Posterboy-Look.
Er hat den Posterboy-Look. Ein bisschen muss man schon sagen, er sucht sich, glaube ich, auch seine Vereine so aus, wo es Glass Wallen ist.
Ja, das stimmt.
Also
er spielt in London.
In Mailand. Und davor halt, ich glaube, der ist von Montpellier oder so.
London, Mailand.
Ich glaube, der hat, ja, Montpellier hat er, glaube ich. Ja, aber halt, wie er noch ein Junge war,
da hat er noch nicht gewusst.
Und dann unterstelle ich mir immer, dass er absolut gleich ist wie der Sänger von Maroon 5. Und das kommt dann auf Rana dazu.
Gar nicht.
Es gibt sogar im Internet Vergleichsbild, ich habe letztens geschaut.
Da. Ja. Okay, wow. Ich will mir jetzt nicht drauf einlassen, dass ich das gesagt habe. Ja. Okay. Mein Platz 5 der großen 10 Fußballstars, Popstars im Fußball. Kannst du dich noch an Alexi Lalas erinnern?
Nein, tatsächlich nicht.
Nicht?
Nein,
Alexi Lalas?
Nicht einmal den Namen, sag mal was.
WM 1994. Der eine US-Amerikaner mit den wallenden langen roten Haaren. Na. Alexi Lalas?
Na,
boah, jetzt haben wir noch das, da wische ich dich in einer netten Erinnerung. Ja. Auf jeden Fall so einen extrem kultigen Typen gegeben, der hat Alexi Lalas geheißen.
Ja.
Und der war US-amerikanischer Nationalspieler. Und der ist Musiker. Und hat aber tatsächlich, ähnlich so wie, glaube ich, Jan-Peter Martens, also jetzt aus dem Sturm-Universum, seiner musikalischen Karriere, und das zieht sich bei mir ein bisschen, also ich pop's das wirklich in Musik definiert bei mir, wirklich hoch priorisiert. Das heißt, er war schon vor seiner aktiven Karriere, hat schon die Gitarre gelernt gehabt, hat dann immer weiter gespielt und hat dann tatsächlich mit seiner Band so Indie-Rock-Geschichten aufgenommen, also jetzt weniger Pop, aber mehr Indie-Rock, und hat dann tatsächlich durchaus auf Tour gewesen mit seiner Band. Habe ich lustig gefunden. Ja. Aber nachdem du Alexi Lalas nicht mehr kennst.
Ja, es ist schwierig. Ja, ich werde googeln. Ja. Irgendwie, weil du gesagt hast, langes, rotes, wallendes Haar.
Alexi Lalas, nicht Emmanuel Petit, kleine Emmanuel war es nicht.
Das aber war ein Blondling.
Blond-rot. Ja. Aber Alexi Lalas auf jeden Fall. Ja. Muss ich da anschauen. Lieber Alexander. Also Alex, wer ist dein Platz 4 der großen 10
damit Popstars? Damit du richtig Starpotenzial hast, musst du vor allem eins kennen. Du musst die Masse spalten kennen. Du brauchst Leute, die dich abgöttisch verehren, und du brauchst mindestens genauso Leute, die dich abgrundtief hassen. Nur so bist du wirklich ein Star. Und
spannende Definition, ja.
Und da bin ich, ja, eigentlich ist die Rockstar-Definition, aber es gibt für Popstar, glaube ich, auch. Und da bin ich jetzt dann auf dem Zlatan gekommen. Mhm. Erstens haben wir schon lange nicht mehr gehabt in den großen 10, weil er eine sehr aktive Karriere beendet hat und zumindest noch keine neue Karriere angefangen hat. Und macht so, der geht natürlich schon als Popstar durch. Ist auch einer der Fußballer, das war für mich schon ein bisschen so ein Kriterium, nicht immer, aber zumindest größtenteils, den man einfach abseits des Fußballs erkennt. Also den auch Leute kennen, die eigentlich Fußball nicht verfolgen.
Kann ich nur zustimmen. Also,
ja.
Wieder als Werbefigur, Popstar-Figur. Geht er gut durch.
Geht durch, ja. Passt, Platz 4 bitte.
Mein Platz 4, ich sage nur, Alex, und jetzt sollten eigentlich bei dir dann, ich sollte es nur sagen müssen,
ja,
und du solltest eigentlich zum Tanzen anfangen. Ich sage nur, never give up, manchmal kommt es knüppelhart. Sage ich, es gibt nur einen Frankie Schinkels, der zusammen mit Marlena Martinelli den unfassbaren Hit Never Give Up, das Leben ist schön gemacht hat. Kennst du das Video?
Nein, ich kenne das Video, ich kenne das Lied.
Es gibt unfassbar gutes Video dazu. Ich glaube, das haben sie bei irgendeinem Freizeitteich kurz außerhalb von Wien irgendwo aufgenommen und Frankie Schinkels ist in seinem extrem glatt rasierten, mit glatt rasierten Körper in so einer ganz engen Boothosen, wo glaube ich sogar Superman-Zeichen drauf ist und so Hosenträger hat er an, singt er die ganze Zeit in Never Give Up. Never Give Up. Also wirklich ganz, ganz großartig. Für mich absoluter Popstar. Sonst ganz schrecklich insgesamt, aber die Nummer ist absolut Burner.
Ich kann mich gar nicht erinnern, ob das Lied ein Strophen war oder ob das
Muster. Doch, hat's, okay. Ich glaube, warte mal, ich weiß gar nicht, ob Ärzte, na, sie singt, glaube ich, den Refrain, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Muss man noch mal machen. Auf jeden Fall, never give up, manchmal kommt das Knüppelhart.
Ja, sehr gut. Ich weiß gar nicht, was ich alles in unseren Newsletter einpacken soll. Der wird diesmal vielleicht.
Der schreibt sich von Allah.
Ja, das auch, ja. Gut, Platz 3, weil du vorher schon angedeutet hast, er tanzt sich bei uns in die Herzen rein. Da habe ich natürlich sofort an jemanden anders gedacht, der nur so gefeiert hat, wie nur er feiern kann. Die Rede ist von Gibril Cissé.
Oh!
Das war natürlich auch jemand, der hat von Spielzeug zu Spielzeug mitunter sein Image gewechselt und das ist natürlich auch total wichtig für einen Popstar.
Und tatsächlich, weil du es lustig, dass du Gibril Cissé sagst, weil er ist nämlich auf meinem Platz 6 gelandet, was er damit in die Platz 5 schafft.
Ja.
Der ist irgendein relativ erfolgreicher DJ.
Ja, bitte.
Ja, na wirklich, der ist glaube ich, keine Ahnung, er legt richtig arg auf. Also
okay.
Gibril Cissé, ja.
Geiler Typ.
Ja, ja. Ich habe ein bisschen nämlich recherchiert gehabt und der hat richtig
nachgelegt. Das war ja wohl das Finale gegen Milan, oder?
Mhm. Nein. Da hat er noch nicht gespielt, aber auf jeden Fall Gibril
Cissé. Wo hat er so getanzt, weißt du das, ne? Liverpool irgendwas gewonnen?
Ja, keine Ahnung. Müssen wir recherchieren.
Ja, ja.
Aber ein ganz großartiger Typ, ganz, ganz, ganz großartiger Typ.
Voll gut. Also, Platz 3 bei dir.
Mein Platz 3, er selbst ist kein Popstar, aber er ist trotzdem nah dran am Popstar sein, und zwar Gerard Piqué. Weil wenn du mit Shakira zusammen warst, bist du natürlich per se ein Popstar.
Das stimmt eigentlich, ja.
Also deswegen hab ich mir gedacht, okay, er schafft es mir definitiv rein, weil wenn du... Also ich würde jetzt wirklich keinen Shakira-Song anstimmen, weil finde ich ganz schlimm. Aber ich meine, ist glaube ich nicht gar nicht so romantisch auseinandergegangen, die ganze Kiste. Es war eher Schmutzkübel, glaube ich, danach.
Ja.
Was hier aber auch wieder ins Popstyle immer ein bisschen reinpasst, muss ich sagen. Mhm. Tragödien.
Das stimmt, ja.
Ja, aber ist mein Platz 3, Gerard Piqué.
Das finde ich gut. Außerdem, es gibt ja einen Arsenal-Song zu Waka Waka.
Wirklich?
Von Kai Havertz, ja.
Wirklich?
Ja, und der Rafa Honigstein, unser gescherzter Kollege, war letztens bei Sky im Interview und hat versucht, das wiederzugeben und hat es von vorn bis hinten nicht geschafft. Das war extrem witzig, das hat es dann nicht gereimt. Der Reim geht prinzipiell ganz einfach 60 Million down the drain, Kai Havertz scores again. Und dann mit der Waka Waka. Ja, so oft hat er noch nicht getroffen, so oft hat er es nicht gesungen. Aber es ist nicht schlecht.
Ja, finde ich gut.
Das Einzige, was mir noch besser gefällt bei Arsenal, ist, dass zu dieser berühmten Tequila-Melodie
Tequila, das?
Ja, Saliba singen.
Okay, ja.
Das
sind schon kreativ alle miteinander.
Ja, passt. Gut, Platz 2. Wir können nicht auslassen. Ich habe gemerkt, einen von den zwei Göttern muss ich nehmen. Und Platz 2 bei mir ist tatsächlich der CR7.
Okay.
Er ist ein Popstar.
Er ist ein absoluter, ich bin gespannt, passt gut zu meinem Platz 2. Er ist ein absoluter Popstar, ja.
Genau, und dann habe ich mir gedacht, bester Fußballer CR7 oder Messi, ich kann es wirklich nicht gescheit sagen, bei bester Popstar CR7 oder Messi, da habe ich mir gedacht, na dann CR7.
Er ist ein definitiv ein besserer Popstar. Ich finde, der Messi ist kein guter Popstar.
Ich habe dann kurz gedacht, dass der einmal so blonde Mädchen gehabt
hat. Ja, boah, nein, aber das haben sie dann gleich aufgezwungen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Nein, Popstar ist, glaube ich, der Cristiano. Ja.
Ich war blonde Mädchen gehabt früher.
Ich weiß, mich muss ich nicht sagen. Denen da draußen musst du es sagen und vielleicht einmal sagen.
Ich war blonde Mädchen
gehabt. Hast du noch diesen rosaroten Führerschein, wo das Foto drin ist?
Ja.
Aha, das war vielleicht mal
sicher. Rosarote Führerschein, alle Führerschein sind rosa.
Ja, die sind faltbar.
Natürlich. Der bricht zwar schon aus. Ja, natürlich.
Da werden wir vielleicht sicherstellen müssen für die Nachwelt. Gut, Platz 2.
Mein Platz 2, ich komme wieder nach Österreich zurück.
So viel Popstars hat Österreich im Fußball.
Tatsächlich. Hans Krankl.
Ja, okay.
Hans Krankl und ich finde, also erstens mal ist mir der Musiker Hans Krankl der liebste Hans Krankl.
Okay, ja.
Und ich glaube, dass auch der Musiker Hans Krankl dem Hans Krankl sein liebster Hans Krankl ist. Weil, was ich damit sagen will, ist, der Hans Krankl, egal ob er jetzt TV-Experte ist, Trainer, als Spieler, wenn ich ihn wirklich miterlebt, er wirkt immer genervt von dem, was er gerade tut.
Mhm.
Also wenn du irgendwo im Studio sitzt, hast du das Gefühl, er möchte eigentlich gerade nicht da sitzen. Und mir kommt vor, der gelösteste, relaxteste und lustigste Hans Kranke ist, wenn er auf der Bühne steht. Und keine Ahnung, echt richtig dufte Versionen von alten Hodern singt. Und ich finde Hans Kranke als Musiker tatsächlich sehr lustig, muss ich sagen.
Kann überhaupt nichts dazu sagen. Ich kenne nur dieses komische Schmähle, der Batman bin ich.
Nein, er hat gute Nummern. Er hat quasi die Willi Resetarits Version also Osbourne Kurti Version von Fire hat er zum Beispiel auch sehr ganz, ganz cool gecovert. Also das ist okay. Schon wirklich, wirklich, taugt mir sehr.
Ja, ich hoffe jetzt, dass auf Platz 1 bei dir nicht der Polster kommt.
Nein.
Gut.
Was ist denn dein Platz 1?
Diego Maradona.
Der Diego? Oh, ja.
Was müssen wir über den noch großartig sagen, was wir nicht in der Doppelfolge, die uns sensationell gut gelungen ist zu Maradona, nicht schon bereits gesagt haben? Man kann nirgends hin, wo der Maradona mal gewesen ist, ohne dass man über ihn drüber stoßt. In Neapel ist alles voll mit ihm und zwar vollkommen zu Recht. Er hat ein eigenes Stadion. Er hat ein Leben gehabt, das
Star-mäßige. Mehrere Leben.
Es reicht. Und letztlich ist er dann, also soweit ich das weiß, zumindest ist er dann dem Drogenkonsum erlegen.
Ja, zumindest indirekt. Also er hat, glaube ich, nicht mehr die besten Leberwerte und so weiter.
Genau, also er hat halt all das Star-Potenzial einfach zu 120% abgeschöpft. Ja. Verbindungen zur Mafia, Verbindungen zu allem.
Und wenn ihr da draußen auch so einen Lebensstil führt wie der Diego Maradona, dann nutzt zumindest die Möglichkeit von Vorsorgeuntersuchungen.
Ja, ja.
Also wirklich.
Das ist jetzt mal ein Curveball, mit dem
ich jetzt nein, wirklich, jeder. Du kannst dir ÖGK gehen oder was ich sonst versichert seid. Jetzt überall.
Ich hoffe, ja. Vorsorge. Einmal im Jahr gratis.
Ja, sicher. Einmal im Jahr gratis. Und das hätte man schon Diego auch wieder machen sollen. Ich weiß nicht, ob es ihm gerettet hätte, aber zumindest hätte es ihm nicht geschaut, glaube ich.
Danach, was nimmst, ist wurscht, wie viel Vorsorge das so.
Aber gut, anderes Thema. Also darf ich eine Vorsorgeuntersuchung da, dass du quasi resettest und auf Null schaltest.
Gut, an dieser Stelle sei erwähnt, Vorsorgeuntersuchungen sind kein Freibrief, ja. Wir müssen uns da rechtlich.
Ein Disclaimer, Mann.
Ja, wir müssen uns da rechtlich ein bisschen.
Und das kann man sehen, Dodi.
Mein Lieblingsdisclaimer-Satz ist ja nach wie vor, and when the fun stops, stop. das gilt fürs ganze Leben.
Außer bei uns.
Ja, okay. Passt. Platz 1, Stefan.
Mein Platz 1, und es ist das Beste, und ich habe es im Vorfeld zu dieser Episode 20 Mal gehört. Wir werden es in den spielfreien Newsletter Steilpass reinpacken und ihr werdet es auch 25 bis 40 Mal hören. Paul Gascoigne, Anfang der 90er Jahre, unfassbar geile Lieder aufgenommen. Er hat unter anderem, also er singt hauptsächlich über Saufen. Mhm. Was ich lustig finde.
Ja, passt.
Er hat es unter anderem mit der Nummer Fog on the Tyne. Also die Tyne ist ja der Fluss, der da um Newcastle upon Tyne, genau. Der dort um fließt. Da, das ist mehr so partymäßig. Und dann hat er so einen richtig, richtig geilen, ich glaube, wie Acid Trance, glaube ich, nennt man die Stilrichtung. Das ist eine Abspaltung vom Techno. Mhm. Acid Trance, glaube ich. Und das heißt Geordie Boys. Geordie Boys, the Gaza Rap. Und das ist so eine unfassbar gute Nummer. für mich ist er also mindestens so legendär gut bekannt wie für seine Blutgrätschen, muss er einfach für die Musik sein. Mhm. Mir war das nicht bewusst, bevor ich zum Recherchieren angefangen habe, was das für absolut Highlights da auf YouTube hat man schwirren. Aber also unterbrecht es nicht die Podcast-Episode, ihr hört es jetzt fertig.
Ja, kann man.
Aber wenn es schreibt sich eine Notiz.
Ja, das ist erlaube. Da darf man kurz auf Pause drücken, schnell zum
Gaza Rap. Sonst kann man es vielleicht nicht zurück.
Wohl, weil sie wohl wissen, was dann das nächste kommt.
Genau, das kann sein. Ja. Auf jeden Fall, Paul Gascoigne, ihr braucht es noch im Geordie Boys oder A Fog on the Tyne. Also es ist unfassbar gut, die Videos. Alles, was britische Musik in den 90ern hergegeben hat, plus Paul Gascoigne, der drüber lebt, singt übers Leben und Saufen in Nordostengland. Es ist grandios, wirklich.
Der größte
Popstar für mich aller Zeiten.
Okay, das lasse ich gelten. Ja. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, cool. Das waren sehr großartige, große 10. Ich habe gesagt, damit starten wir schon in unser Schwerpunktthema. Ne?
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Ich schaue meine Zettel ein. Das Erste, was ich sehe, ist der Tottenham-Referenz. Was ist denn da los? Wir reden über David Beckham.
Ja, aha. Ich glaube, ich will anders. Es ist eine kleine Randnotiz, dass David Beckham...
Es ist das Erste, was da steht.
Ja, weil man es natürlich chronologisch angehen. Der junge Mann ist ja im Nordosten Londons ja aufgewachsen. Mhm. Und irgendwann musste er zum Kicken anfangen. Mhm. Und dann ist er zu Tottenham gegangen. Und tatsächlich ist das, glaube ich, wirklich nur eine Randnotiz in seinem Leben. Ich wollte es noch drinnen haben.
Natürlich. Ja, ich habe das nicht einmal gewusst, weil in der Doku ist das nicht vorgekommen.
Nein, nein, tatsächlich. Also eine große Doku ausgebracht, die auf Netflix ist ein Tausendsasser, dieser David Beckham.
Muss man sagen.
Und die meistens beginnenden seine Erzählungen ja erst, wie er dann kennengelernt hat, dann in den 90er Jahren. Also, ich glaube 1990 mit 15 Jahren ist er ja dann in den Nachwuchs von United gewechselt. Wollte ich das noch kurz ansprechen.
Ja, nein, okay. Also, das heißt, er war ganz kurz bei den Spurs und ist dann gleich in den Norden raufgewechselt zu United.
Und das Lustige ist ja, dieser David Beckham, er ist ja geboren in einer Arbeiterfamilie hinein. Mhm. Und seine Mutter, und das wird mir zum Beispiel, seine Mutter ist ja Friseurin.
Ja, okay.
Und es gibt ja diese Erzählungen, dass er, also offensichtlich hat sie ihr Friseurstudio daheim gehabt bei denen im Haus. Und du dürft nicht voll oft natürlich dann halt Frauen dort gewesen sein oder unter diesen großen Föhn-Dings da, Hauben und so weiter. Und der kleine David dürfte immer durch die Gegend gegangen sein und Tee ausgeteilt haben. Und es gibt mir die Vermutung, dass er da schon seine Faszination für Frisuren aufgeschnappt hat. Dass er quasi so quasi hineingeboren worden ist in das ganze Thema Hairstyling und so weiter.
Also er ist nicht nur in Profifußball eingeboren worden, weil sein Vater war ja durchaus ein fanatischer Fußballer, sondern auch gleich in Style eingeboren.
Ja, weil seine Mutter ist ja absolute Style-Ikone, wirklich, aber er dürfte sich dort abgeschaut haben.
An alle Eltern da draußen überlegt, dass euren Kindern so mitgeht. Es scheint sehr zu prägen. Ja, und dann hast du schon gesagt, er ist dann in den Norden gewechselt und du hast auch schon jemanden mehrfach angesprochen, nämlich den Sir Alex. Und den seine Rolle in der Karriere von David Beckham ist ja unfassbar eigentlich, oder?
Naja, also ich glaube, dass ja Alex Ferguson ist halt natürlich einerseits für den David Beckham unfassbar wichtig gewesen, aber man muss es halt wirklich einordnen in diese Gesamtentwicklung bei United damals. Mhm. Man muss sich das vorstellen, der hat 1986, das Jahr, in dem wir beide das Licht der Welt erblickt haben, hat der als Trainer angeheuert, war ja zu dem Zeitpunkt ja, man vergisst ja gerne mal, dass Sir Alex Ferguson ja auch eine absolute Legende in Aberdeen ist, in Schottland. War dort ja 8 Jahre lang Trainer.
Und mehrfach Meister.
Ja, genau. Und ich glaube ja
mit... Das muss man mal ganz kurz sagen, er war mehrfach Meistertrainer mit einer Mannschaft, die nicht Celtic und nicht die Rangers sein. Ja.
Und glaube ich seither nie mehr, wenn ich es richtig im Kopf habe, war glaube ich nie mehr seither wer anders Meister als außer die Rangers oder Celtic. Ja, und dieser Trainer, der zu dem Zeitpunkt schon Legende in Aberdeen war, wechselt dann nach United zu einem Club, also zu Manchester, der seit 1967 keine Meisterschaft mehr gehabt hat.
Durchaus auch ein mutiger Schritt von United, muss man schon sagen.
Absolut. Ja. Man hat gesagt, okay, man setzt auf diesen schottischen Trainer, gibt ihm die Zeit. Und was mir so wahnsinnig gut gefallen hat, und das hast hin und wieder mal kommt das nach vor, aber meistens geht es halt um den Erfolg. Aber er hat schon gesagt, sein Ziel ist, es einen Club zu entwickeln und nicht nur eine Mannschaft. Mhm. Und deshalb ist es eine spannende Aussage gefunden. Das habe ich mal gehört. Also, develop a club, not only a team. Mhm. Das habe ich irgendwie cool gefunden, weil er ist ja dann ganz selbstbewusst hergegangen und hat wahnsinnig viel auf den Nachwuchs gesetzt.
Ja, ich glaube, das waren halt auch echt noch die anderen Zeiten. Darf man jetzt mal ein bisschen ausholen. Auf der Insel ist ja so, dass man nicht einfach Coach ist, sondern man ist ja eigentlich ein Manager vom Club. Und da gehört halt mehr dazu als wie die erste Mannschaft. Es gibt da meistens eh spezielle Coaches für die erste Mannschaft. Sondern da geht's ja, also zumindest früher war es so. Jetzt ist es eh schon ein bisschen anders. Aber früher war es so, unter Ferguson oder Wenger oder so, da ist halt, die haben halt wirklich den Verein und ihre Fittiche gehabt, wie man das halt kennt, mit Hoeneß bei die Bayern oder so. Das war wirklich eigentlich ganz gleich. Und drum kann man wirklich sagen, die Rolle vom Ferguson beim Beckham kann man gar nicht groß genug einschätzen, weil der hat den einfach gescoutet, der hat den zu United geholt, der hat den im Nachwuchs spielen lassen und echt früh dann auch hochgezogen die erste Mannschaft.
Und es hat ja, weil es dürfte wirklich diese Vater-Sohn-ähnliche Beziehung geben haben zwischen den beiden. Er hat ja öfters immer wirklich in die Kabine mitgenommen, wo sich dann die Spieler ja gewundert haben, was dieser junge 15-jährige Mann dort tut.
Ja, Bursch.
Der 15-jährige Bursch da tut und so weiter und so fort. Und 2 Jahre später hat er dann debütiert für die Mannschaft. In einer Phase, wo halt ich glaube, die United-Mannschaft der 1990er Jahre ist eine der ikonischsten, legendärsten Mannschaften, die es gibt. Mhm. Ich glaube, jeder hat sofort, wenn er nicht ein kompletter Youngster ist in unserer Community, sondern einigermaßen
Jahre am Buckel hat,
hat er sofort ein Bild vor Augen von dieser United-Mannschaft, wie die damals aufgestellt war in den Mitte 90er und Ende 90er.
Ich glaube, dass das die Mannschaft ist, wo nach wie vor die meisten Leute die meisten Spieler aufzählen können.
Ich glaube auch, ja.
Ich glaube, kann aus der Mannschaft mehr aufzählen als Arsenal Invincibles oder so.
Ja, das glaube ich also sofort, weil ich glaube, man verwechselt es eben nicht, weil bei den Arsenal Invincibles zum Beispiel weißt du nicht genau, war der schon da oder war genau, der noch nicht genau, da. Okay. Aber United, das waren solche Konstanten. Du hast angefangen, du hast gewusst, vorne drinnen im Sturm laufen der Cole, der Sheringham, der York durch die Gegend, dann hast du einen Giggsy und einen Beckham, du hast die Nevilles, du hast Coles durch die Gegend, Nicky Butt und so weiter. Also das waren so viele hinten Peter Schmeichel drinnen. Das war so eine legendär gute Mannschaft,
ja, Wahnsinn, ja.
In der aber gleichzeitig dieser David Beckham nicht nur aufgrund seines Lebenswandels, weil er war ja schon extrem früh wahnsinnig hat er das Scheinwerferlicht gesucht, muss man wirklich sagen. Mhm. Aber er ist auch fußballerisch ausgestochen. Er war dieser Up-and-Coming Superstar.
Man kann das heutzutage gar nicht mehr so gut einordnen, aber wenn du 92 war sein Debüt, mit 17 Jahren debütiert hast in der Premier League, das ist unvorstellbar eigentlich gewesen. Ja. Das ist, ich weiß nicht, ob er seinerseits der Jüngste war, ich glaube, er war der jüngste Debütant in der Premier League sogar. Das ist absolute Ausnahme gewesen. Das war immer so, die Räder von in der Premier League spielen einfach ausnahmslos gestandene Männer, wenn man so will, Leute, die halt um die 20 sind und wesentlich mehr Kilo haben und ausgewachsen sind und nicht 17-Jährige, die noch mitten in ihrer Entwicklung stecken, weil sich das einfach körperlich gar nicht ausgeht. Und der war so gut, dass das auch wurscht war. Und das ist schon eine Sache, die sich durch die Karriere von Beckham so durchzieht. Das finde ich, ist wichtig, dass wir das erwähnen. Der war immer so ein Star, der im Rampenlicht gestanden ist, aber der war sich auch für nichts schon. Der ist so oft so dreckig umgeschnitten worden, der ist immer aufgestanden.
Und das, über das reden wir dann eh noch später, hat halt wahnsinnig viel dann aushalten müssen.
Ja.
In den späten 90er Jahren.
Emotional.
Da reden wir dann eh noch. Ja,
genau.
Aber so wie du sagst, er ist halt schon dieses klassische, und man schaut es ihm nicht an, weil er natürlich diese globale Popfigur ist, aber er ist aus einer Arbeiterfamilie rausgekommen, das sagt er immer wieder. Ich meine, klar, jeder oft einmal klarifiziert im Nachhinein, oder man stellt halt die Geschichten so da, aber es ist schon durchaus belastbar, wenn du deine Eltern anschaust, der ist in einer Arbeiterfamilie, der hat es gelernt, wenn es niederfliegt, steh wieder auf und so weiter. Und das ist ihm schon sehr, sehr zugutekommen. Ja. Und weil du ihm gesagt hast, er hat ihm so jung debütiert, damals bei United 1992, das war halt wirklich dieser Zeitpunkt, wo es gibt ja diese Class of 92, also eigener Filmgame. Kennst du ihn ja. Wo es halt um die beiden Nevilles gegangen ist, um den Ryan Giggs, um den Scorsese, Nicky Butt und den David Beckham, die ja alle 1992, wenn man so will, hochgezogen worden sind in die erste Mannschaft. Eben genau diese Typen, die man dann aus dieser legendären United-Zeit eben kennt. Mhm. Und die haben alle den Durchbruch da geschafft als Academy-Spieler. Und das ist halt natürlich schon diese, also, und ich glaube, das hat mich ja so stark verbunden damals. Warum? Anders. Das Nachwuchsspiel aus der eigenen Jugend aufgekommen und dann dort zu Star sein, das ist einfach eine romantische Vorstellung im Fußball, oder?
Absolut romantisch. Und vor allem, da ist ja einfach, das ist ja wirklich Hollywood-mäßig, weil 86 übernimmt der Ferguson, zieht dann diese Class of 92 nach 6 Jahren eben irgendwie auf in die erste Mannschaft. Und dann wird er genau mit Daylight auch gleich Meister.
Das ist ja Wahnsinn. In der Saison 92-93, das war eben diese, wie du sagst, er hat das nicht als letzte Strohhalm nochmal versucht, irgendwie sie zu retten. Nein, er hat gesagt, okay, ich setze auf die Mannschaft, die sind so gut, diese Spieler, und damit wird er Meister mit diesem Kader. Und zum ersten Mal eben seit 1967. Und das war schon den Vibe, den die eingebracht haben. Und das natürlich eine richtig attraktive Geschichte war für so viele Leute, und United hat dann in den Jahren darauf ja eine weltweite Fanbase aufgezogen, und sie sind mit, ich meine, Real ist, wenn man so will, der größte, schillerndste Club, aber wenn es als Maschinerie, als Marketing- und Merchandise-Maschinerie ist, United einfach unfassbar. Ist einfach so sehr geschuldet, dieser Arbeit von Ferguson, diese Konstanz, die du gehabt hast, dass du gesagt hast, okay, ich sehe vor meinem geistigen Auge, wie diese Mannschaft war, und ich sehe eben auf der rechten Seite diesen David Beckham durch die Gegend laufen.
Und ich glaube, und damit wir das Kapitel abschließen können von dieser Erstzeit bei United, das dort ist natürlich all, womit David Beckham dann auch überall wirklich bekannt worden ist, weil man muss fairerweise dazu sagen, Anfang der 90er war es halt so, dass man Premier League in Österreich zum Beispiel gar nicht so gut verfolgen kann, aber ein Tor ist natürlich um die Welt gegangen. Das war dieses, was er da von der Mittellinie
hat. Genau, 1996. Wo er halt im Alter von 21 Jahren eben wirklich, also er ist ja daherkommen als dieser unfassbare Schönling. Er war ja zu dem, oder zu jedem Zeitpunkt immer dieser fesche Kampel, und der dann auf einmal mit der Rückennummer 10 hat er damals noch getragen, von der Halbauflage einfach einmal das Tor, also auswärts gegen Wimbledon, glaube ich, war das, einfach das Tor macht. Und du musst ja sagen, die englische Presse, und das war in den 90er Jahren so, und das ist noch immer mitunter so, die lassen die halt so schnell hochsteigen, wie sie die halt aber auch so schnell fallen lassen und so gnadenlos auf die draufprügeln. Und damals bist du halt einfach von heute auf morgen ein Superstar, wenn du solche Sachen machst. Ja, du bist dann everybody's darling, so wie du halt in der David Beckham hat es dann selbst erfahren, zwei Jahre später, wie du auf einmal zum absoluten Buhmann wirst einer ganzen Nation. Aber das kommen wir remeiern noch an. Aber das ist da gegen Wimbledon auswärts. Das war natürlich, das war erster Spieltag, glaube ich, sogar von dieser Saison, 96, 97. War natürlich absolut legendär.
Und genauso legendär natürlich, 97 ist das dann losgegangen mit der Beziehung zur Posh Spice Victoria Beckham. Ne? Also, wenn man sich angeschaut hat, was für ein Medienhype, dass es um Fußball gegeben hat, dann war das natürlich in den 90er Jahren schon irrsinnig groß. Natürlich bei weitem nicht so groß wie heutzutage, aber irrsinnig groß. Popstars waren dann aber schon in den 90er Jahren nochmal eine ganz andere Liga. Ja? Cool. Und wenn du zu der Zeit eines der berühmtesten Popstars so geschnappt hast, die es gegeben hat, und mit der Beziehung angefangen hast, das hat halt alles multipliziert. Ja?
Und also er ist ja nicht reingerutscht, er hat es ja gesucht. Also man hört sie immer wieder in Interviews, er war einfach immer schon fasziniert von diesem Leben im Scheinwerferlicht. Also das und hat natürlich dann dementsprechend, die Spice Girls waren damals wahrscheinlich die Girlband schlechthin auf der Welt. Fall, ja. Absolut groß gewesen im Geschäft und so weiter. Und plötzlich gibt es dieses Pärchen da. Und natürlich für die englische Presse war das ein gefundenes Fressen natürlich.
Und sie haben natürlich
auf Schritt und Tritt verfolgt.
Sie haben alles dafür getan, um sie in Szene zu setzen. Ja, sehr. Wenn man sich dann so die Hochzeiten denkt mit, weiß nicht, violetten Anzug und Säbel und allem drum und dran. Also schon sehr verhuckt das Ganze, ja.
Ja, und gleichzeitig, weil es ist so lustig, wenn es, also der David Beckham ist ja, jeder weiß es, unfassbar wandelbar in seinem Äußeren gewesen. Jeder hat fünf verschiedene David Beckhams vom geistigen Auge. Mit schönen blonden Haaren, der glotzerte David Beckham, er hat dazwischen noch den Iro gehabt, dann der David Beckham mit Man-Bun, wenn er wie er bei Real vorgestellt worden ist und so weiter, heutzutage wieder David Beckham ausschaut. Und gleichzeitig, wenn du die restliche Class of 92 anschaust, es war halt auch nicht schwer, dass er außergestochen ist, weil der Gary Neville schaut seit 1990 gleich aus, der Phil Neville schaut seit 1990 gleich aus, der Scholes schaut seit 1990 gleich aus und der Ryan Giggs auch. Ja. Das heißt,
Nicky Butt ist sowieso verschwunden.
Der Nicky Butt ist, der ist sogar recht erfolgreich als Funktionär irgendwo, glaube ich. Kann sein, aber auf jeden Fall, die haben alle gleich ausgeschaut, die ganze Zeit. Ja. Auch ein Dwight York hat sich nicht verändert, auch ein Andy Cole. Und dann hast du dieses eine Chamäleon drinnen gehabt, das ist einfach gefühlt bei jedem zweiten Spiel da irgendwie anders ausgeführt hat. Er hat natürlich diese Mischung aus Erfolg plus halt natürlich diese Inszenierung mit dann einer Spice Girl an seiner Seite war natürlich für seine Bekanntheit Anfang seiner 20er Jahre natürlich ein extremer Raketenstart.
Ja. Wirklich so. Aber wie hast du schon, die Leute lieben ihre Helden, aber sie lieben es fast nur mehr, wenn ihre Helden zu fallen beginnen. Ja? Und das ist ja dann, das hat er dann auf eine der härtesten Touren, die ich jemals gesehen habe, miterleben müssen. Also die Rede ist natürlich von allem, was rund um die Weltmeisterschaft 1998 passiert ist. Vielleicht magst du es mal kurz ein
bisschen. Naja, es war ja dieses Spiel gegen Argentinien, wo ja er dann ausgeschlossen worden ist, weil er dieser Tätigkeit gegen Diego Simeone, Simeone hinreißen hat lassen.
El Cholo.
Genau, was du heutzutage natürlich auch, du würdest rot kriegen für solche Sachen, er hat halt nachgetreten, er sieht am Boden gelegen und hat dann irgendwie noch nachgetreten und so weiter. Aber was dann danach passiert ist, das entspricht wirklich dem, was man heutzutage als Hetzjagd oder Menschenjagd bezeichnen würde.
Ja, wirklich.
Also
ja.
Das war unfassbar und zu dem Zeitpunkt war man halt noch wirklich nicht so sensibilisiert dafür, dass man sagt, okay, ganz ehrlich, was da gerade abgeht, ist nicht in Ordnung. Zum Glück hat es damals keine Social-Kanäle gegeben, sondern du bist nur geprügelt, in Anführungszeichen, worden von der Presse. Aber was da abgegangen ist, er war von einem Moment aufs andere. Und das ist halt, wenn du halt so eine schillernde Figur bist und die so weit hinauslehnst aus dem Fenster und polarisierst, dann hast du die Hater so schnell, wie du gar nicht schauen kannst wahrscheinlich.
Natürlich. Und ein bisschen müssen wir das jetzt schon kurz herleiten, was da alles passiert ist. Also du hast schon angesprochen, Presse natürlich sowieso, die sind auf ihm losgegangen wie noch was, jeden Tag. Ja. Mhm.
Und vor allem, das ist einfach gestanden, Beckham oder Idiot Boy, glaube ich, ist auch so ein Headline gewesen, auf einer riesengroßen Zeitung.
Ja. Und für mich die härtesten Sachen waren dann schon so, ein Pappbesitzer hat auf seinem Papp einen Galgen montiert und dort quasi mit einer Strohpuppe aufgehängt. Und auch so gegnerische Fans und so haben Trikots bedruckt mit Schmähsachen rund um David Beckham. Also egal, wo der hinkommen ist, die Fans, Auswärtsfans waren immer vor allem gegen ihn, haben nur pfiffen, wenn er am Ball war. Gegnerische Spieler, englische vor allem, haben sie ihn spielen lassen, was er da verkackt hat, vermeintlich fürs Team. Also das war, wie du sagst, moderne, also zum damaligen Zeitpunkt echt ein Treibjagd.
Absolut. Und vielleicht muss man das Ganze nochmal einordnen. Also es ist darum gegangen, dass eben die Anschuldigung war ja, dass er quasi mit seiner roten Karte dazu geführt hat, dass halt England einmal weniger war und dadurch das Spiel gegen Argentinien verloren hat. Wo ja diese Beziehung oder dieses Spiel England gegen Argentinien ja eine unfassbare historische Brisanz hat seit den Anfang der 80er Jahren, seit dem Falklandkrieg. Wo du gesagt hast, du hast sowieso schon so viel Emotionalität drinnen gewesen in dem Ganzen. Und dass du dann quasi auch noch du der Grund bist, warum, quasi der vermeintliche Grund bist, warum dein Land verliert, das war halt brutalst. Und er war zu dem Zeitpunkt 23 Jahre alt. Also die Victoria Beckham ist, glaube ich, ein halbes Jahr älter als er, sowas. Das heißt, die waren beide 23, 24 Jahre alt. Ja. Und das ist halt schon wirklich brutal, was da niederprügelt wird auf die. Ja. Und das war, also zum Glück sind wir, also es ist nicht alles schlechter waren die ganze Zeit. Ja. Man hat einfach so viel mehr, wie soll ich sagen, Sensibilisierung mittlerweile in der Gesellschaft. Leider Gottes, andere Sachen sind nicht gut, aber da sind wir zumindest echt ein bisschen schlauer geworden. Ja. Man hat ja gesehen, wie weit das gehen kann, wenn's, also jetzt nicht dieser Hate, aber wenn es einfach Spielern psychisch nicht gut geht.
Ja, und da auch wieder einen Spiel kommen, der eigentlich seine ganze Karriere über zur Seite gestanden ist, seit sie vor Sir Alex, hat ja dann alles dafür getan, um den jungen Burm, wenn man so will, einfach abzuschotten. Ja, sie haben bei United das Trainingsgelände ein bisschen umgebaut, haben geschaut, dass sie einfach unter Ausschluss der Öffentlichkeit sehr, sehr viel machen können, um den wieder halbwegs hinzubringen, weil der hat ja richtig scheiße gespielt in der Premier League-Saison 98, 99. Das war eine Katastrophe, wie der angefangen hat. Ja. Und das hat einfach eine Zeit gebraucht, bis sich der wieder von dem erholt hat, dass die ganze Nation gegen ihn ist, was absolut.
Er hat richtig schlecht eingestartet, hat aber natürlich dann die Saison selbst, ist natürlich grandios beendet worden, weil am Ende der Saison 98-99 ist das Triple gestanden, mit dem legendären Champions League Finale, wo er ja beide Corner braucht hat zum späten Turnaround gegen die Bayern.
Sehr gute Überleitung, hätte ich gesagt, ja.
Nein, aber, also, Du hast die Rolle vom Alex Ferguson da schon angesprochen und er betont, oder er hat ja immer wieder betont, dieses familiäre Setting und ein stabiles Familiengefüge zeichnet sich ja durch eine gewisse Konstanz aus und das hast du ja gehabt. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so diese Stärke gewesen. Die ganze Class of 92, das waren alles seine gefühlten Brüder. Der Alex Ferguson war diese Vaterfigur, weil diese Vaterfigur eine Konstanz vermittelt hat. Zu dem Zeitpunkt war der schon 12 Jahre lang Trainer von United 1998. Das heißt, der hat den Burm kommen sehen 1998, die haben sie seit 8 Jahren gekannt. Das heißt, du hast da schon eine andere Form von Beziehung natürlich aufgebaut. Mhm. Und der hat gesagt, United war halt seine Familie, abseits seiner Familie, und das hat die halt natürlich aufgefangen in der Situation.
Ja, gestreift haben wir es schon, das Finale 99 in Barcelona. Die Bayern führen ewig lang 1-0 und jeder denkt, das ist ganz sicher so, dass die jetzt Champions League-Sieger werden.
Und dann drehen sie es nochmal, das legendäre Finale durch Sheringham und Solskjaer.
Genau.
Und natürlich war er da, ich glaube, er ist ja sogar am Ende der Saison dann letztendlich als, oder irgendwann 99 als Europas Fußballer des Jahres sogar ausgezeichnet worden, der Beckham. Also eine unfassbare Emotionalität in dem ganzen Leben, weil es geht ja weiter damit und es wird zwar irgendwann ein bisschen ruhiger, aber so ab Mitte 90er Jahre war dessen Leben ja nur voller Auf und Abs geprägt, muss man wirklich sagen. Dieses, du bist sofort der Superstar in den 90er Jahren, dann wirst niedergeprügelt nach der WM, dann plötzlich gewinnst das Triple.
Dann wirst Vater, kommen dann,
die Kinder dazu. Genau, kommen die Kinder dazu. Ja. Dann plötzlich, er ist ja dann sogar in weiterer Folge dann ja zum Kapitän der Nationalmannschaft gemacht worden und hat ja dann wieder einen kompletten Turnaround in der öffentlichen Wahrnehmung gemacht. Hat er dann auf einmal gesagt, okay, er muss sich auf das konzentrieren, hat er sinnbildlich die Haare operiert, dann hat er, war es auf einmal die Phase des glotzerten Beckham-Game und so weiter, wo es ja dann in den englischen Schulen Haarschneideverbote gegeben hat für die Kinder, weil natürlich die Kinder ihm nachgeeifert haben und alle wollten sie die Haare abrasieren.
Auch da wieder muss man sich einfach vorstellen, was für Tragweite eine einzelne Person
hat. Nein, es ist unfassbar. Und diese Dinge, und das muss man ja vielleicht einmal als ganz Zwischenfazit ziehen, diese Dinge kennt man heutzutage. Mhm. Dass jemand, der wahnsinnige Reichweite hat, auf seinen Social-Kanälen unfassbaren Einfluss hat und so weiter. Wir reden da von den späten 90er Jahren. Da ist ein Internet groß erst gekommen. Da sind wir lange noch davor, dass es soziale Netzwerke in dem Sinn gegeben hat, wie wir sie heute kennen.
Du meinst, wie man sie von damals kennt, oder wie MySpace und StudiVZ?
Nein, aber das ist, der Typ hat, der ist so dieser Prototyp von dieser globalen Fußballfigur. Das war einfach unfassbar zu dem Zeitpunkt schon.
Ja. Ja, und dann, jetzt haben wir schon ein paar Sachen gestreift. Also im Nationalteam hat er sich erholt. Er war dann Anfang der 2000er Jahre Kapitän. Er hat mit England gut gespielt, aber letztlich auch nichts gerissen. Aber auf jeden Fall Redemption Act war beendet, hätte ich gesagt. Ja.
Vor allem durch dieses legendäre Freistoßtor gegen Griechenland genau, in der WM-Quali für 2002, wo er ja im Old Trafford dann in den letzten Minuten aus, glaube ich, 25 Metern noch den Freistoß ins Kreuz geschossen hat.
Hollywood und David Beckham, das geht schon
wirklich Hand in Hand. Er hat Allah und man darf dann auch nicht übersehen, dass er schon richtig gute Sachen gemacht hat. Also ich glaube, das ist eh ein bisschen, wenn man auf diese Gesamtfigur David Beckham schaut, er war schon ein richtig guter Kicker. Dieser rechte Fuß, ich möchte mit dir noch ein bisschen drüber reden, wie du quasi ihn siehst in der Riege der Weltfußballer und so weiter. Aber der rechte Fuß war unfassbare Waffe. Ich weiß nicht, ob es viele gegeben hat, seither die so eine Präzision in den Ball reinbracht haben. Also das war schon richtig, richtig gut.
Ja, und dann ist diese glorreiche United-Zeit aber irgendwann zu Ende gegangen. Auf einmal war dieser Wechsel zu Real Madrid am Tisch, der eigentlich gar nicht gewollt gewesen ist.
Zumindest von seiner Seite nicht.
Genau. Ich glaube, muss man sich auch wieder so vorstellen. Oder? Du bist eine Legende, du zu dem Zeitpunkt natürlich eine absolute Legende beim Verein, bist dort gesettelt mit deiner Family, hast den Trainer, den du eigentlich seit deiner ganzen Erwachsenenzeit kennst. Und plötzlich musst du da wegwechseln nach Madrid, anderes Land.
Weil der Trainer sagt, dass es für dich das Beste jetzt ist. Und also es gibt ja dieses, David Beckham wollte ja nicht gehen, laut eigener Aussage. Er wollte bei United bleiben. Und Sir Alex Ferguson, diese Vaterfigur, der heute noch ist für ihn, hat gesagt, es ist für dich das Beste, wenn du jetzt gehst. Wo der Beckham ja dann irgendwie gesagt hat, ja, aber dann möchte ich zumindest mitrennen können, wo ich hingehen muss oder hingehen soll. Gut, dann ist es natürlich dementsprechend glitzernd worden, muss man sagen.
Da lieferst du schon wieder die nächste Überleitung, hätte ich gesagt, oder?
Ja.
Weil wo hat er hingewechselt zu Real? Das ist ja eigentlich das weiße Ballett. Aber zwischenzeitlich waren die unter ganz anderen Spitznamen bekannt, nämlich die Galacticos.
Ja, der Florentino Perez, also der Christian Jauch von Madrid Anfang der Nullerjahre.
Bisschen mehr vielleicht.
hat ja das Ziel gemacht, er würde einfach die besten Fußballer sammeln und hat ja jedes Jahr einen großen Kicker gekauft.
Und da waren dabei Größen wie Figo, da waren dabei Größen wie Zidane, wie Beckham, wie Ronaldo.
Der OG Ronaldo.
OG Ronaldo.
Genau, neu, und tatsächlich der letzte Galactica, der wirklich jedes Jahr haben sie einen Spieler gekauft. Mhm. Angefangen mit dem Figo, das war dieser
Wechsel von Barca.
Ja. Wechsel von Barca, weil der diesen Schweinskopf-Skandal da gegeben hat im Nou Camp, glaube ich.
Ja.
Was mich bis heute fasziniert, dass jemand einen Schweinskopf mit einer Zeit in einem Stadion.
Das muss man sich mal so aufs geistige Auge führen, dass jemand auf so eine Idee kommt, kann man noch irgendwie eine versetzen, dann muss ich, ja, okay, das ist Hochverrat, was Verräter kriegst du einen Tierkopf, bei der Mafia war es halt ein Pferd, in Madrid oder in Barcelona ist offenbar halt ein Schwein. Aber irgendwann musst du ja das umsetzen. Und in dieser ganzen.
Hast du dann entweder aus deinem Rucksack drin und deinen Schweinsschädel oder sonst
irgendwas? In dieser ganzen Umsetzung gibt es jedenfalls auch zu dem Zeitpunkt richtig viel Hindernisse, genau. Und du musst den irgendwie einpacken, in Stadion nehmen. Das blutet die ganze Zeit irgendwie.
Auch so, dass du ihn ausblüten lässt.
Ja, okay.
Aber es geht vielleicht schon zu sehr ins Detail.
Und dann schmeißt du noch das Spielfeld. Also, das ist schon echt krasse Geschichte, ja. Aber das ist vielleicht einmal was für eine eigene Folge, ja.
der Schweinsschädelkopf.
Nein,
aber dieses Galactico-Team, das da damals zusammengebaut war, der letzte war ja dann Michael Owen tatsächlich, ja, der dann dazu geholt worden ist. Das war ja wirklich, wie wenn es halt, keine Ahnung, auf der Konsole halt einfach die besten Spieler zusammenholst.
Ja, mit dem einzigen Unterschied, wenn man das auf der Konsole gemacht hat, war man in der Regel sehr erfolgreich.
Ja.
Die Galacticos waren extrem erfolglos.
Ja, also das ist, der Beckham war 4 Jahre bei Real, ja, hat gerade mal eine Meisterschaft in der letzten Saison, die ja für ihn zu dem Zeitpunkt ja schon, da ist ja der Fabio Capello dann Trainer geworden.
Und die halberten Galacticos waren schon wieder weg.
Genau, die halberten Galacticos waren weg und ja, so weiter. Zidane hat seine Karriere beendet gehabt 2006 dann. Aber sie sind eben 2006, 2007 Meister geworden, obwohl, also nicht nur, aber obwohl David Beckham eigentlich gerade am Anfang komplett draußen war aus der Mannschaft. Der ja. Capello hat ihn ja außen vor lassen, hat nicht mal mittrainieren dürfen mit der ersten Mannschaft. Und das heißt, später dann wieder reinkommen in die erste Mannschaft und hat dann eine richtig prominente Rolle gespielt, aber das war wirklich am Ende dieser Galactico-Ära. Und es war dann Ende dann 2007, da war er dann 32 Jahre alt, war halt zu dem Zeitpunkt schon die Frage, wie soll es weitergehen bei ihm. Und es hat er hatte dann Anfang 2007 schon diese Entscheidung getroffen, er will weg. Mhm. Da war er gerade am absoluten Tiefpunkt angekommen bei Real, hat eigentlich keine Rolle mehr gespielt, hat nicht mittrainieren dürfen und hat dann gesagt, okay, wenn ich schon nicht mehr mittrainieren kann, dann will ich woanders hingehen und dann ist ja das ganze Thema LA Galaxy aufgekommen,
ja.
Und hat erst danach hat er dann wieder durchgestartet, das war dieses Lustige, quasi die Entscheidung wurde getroffen, er geht jetzt dann nach Los Angeles im Winter und dann im Frühjahr, wo er bei Real gespielt hat, ist er dann auf einmal wieder durchgestartet und hat eine richtig, richtig wichtige Rolle gespielt.
Da sieht man auch richtig gut, was so Druck im Kopf oder fehlender Druck im Kopf dann halt ausmachen kann, ja. Ja, und dann sagst du schon, es geht zu LA Galaxy. Und das ist halt jetzt heutzutage auch nicht mehr so besonders, dass man in so einer Liga, die vom Level her vielleicht ein bisschen nicht oder deutlich niedriger ist, wechselt und dort der absolute Superstar ist. Das ist heutzutage mehr oder weniger normal. Da gab es eine Zeit lang, da hat man das in China gemacht. Jetzt ist das gerade in Saudi-Arabien populär. Dazwischen war es in Amerika. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das ein Wahnsinn, ja. David Beckham mehr oder weniger kurz nach der Blüte seines Lebens vielleicht schon, aber wirklich kurz danach maximal, wechselt nach Los Angeles. Ja.
Also ich hab mal ein Interview, er hat in einem Interview mal gesagt, schon in den 90er Jahren, dass er zu dem Zeitpunkt schon nachdenkt über die Karriere nach der Karriere.
Mhm.
Und der Move, spätestens der Move, war der Punkt, wo du gesagt hast, die fußballerische Ambition wird hinten angestellt,
ja,
und das wirtschaftliche Interesse rückt in den Vordergrund, ganz klar. Und das war ja zu dem Zeitpunkt ein Riesending natürlich, dass LA Galaxy plötzlich diesen Transfer verkünden kann. Und das Niveau war richtig schlecht in der, ja, Major League Soccer. Aber was dieser David Beckham gemacht hat, und da hat eben er angefangen, sich dieses Imperium, das zu dem Zeitpunkt schon aus vielen unfassbar wertvollen Werbeverträgen bestanden ist, noch weiter zu spinnen, weil er hat was extrem Schlaues gemacht.
Mhm.
Und zwar hat er sich damals schon ein Vorkaufrecht reinschreiben lassen in den Vertrag für einen MLS-Franchise, der zu irgendeinem späteren Zeitpunkt abrufen hat können.
Das hast du wirklich sauber recherchiert.
Bravo. Ja, aber das ist ein genialer Move.
Ja, total.
David Beckham geht her und sagt, ich gehe nach Los Angeles, ich gehe in die MLS. Das ist das, was ich an Gehalt kriege, aber gleichzeitig, und diese MLS-Franchise-Lizenzen, die kosten ja wahnsinnig viel Geld.
Mhm.
Ja, und ein spottgünstiges Angebot oder eine Zusicherung kriegt, dass er sich ein MLS-Franchise kaufen kann. Das ist der ganze Hintergrund hinter Inter Miami. Er hat einfach dieses Recht schon lange besessen, mhm, ein MLS-Franchise zu haben. Dann startet er mit Inter Miami durch jetzt, das überspringen wir, kommen dann wieder zurück, mhm, überspringen wir ein paar Jahre. Und plötzlich hat er was in seinem Vermögen drin, was viel, viel Geld wert ist, weil er dann plötzlich auch Lionel Messi dazu hat und plötzlich ist der Wert von Inter Miami ganz anders.
Ja.
Also das ist, wenn der Heider sagt, oder keine Ahnung, du kannst einen Bitcoin kaufen zum Preis von den 2010 ausgemacht hast oder was auch immer. Und das
für war alle Crypto-Bros da draußen, weil mir sagt es leider nichts.
Nein, aber das war wahnsinnig genial von ihm damals. Ich weiß nicht, ob er so über die Idee gehabt hat oder ihm das einfach gemacht haben. Aber ja, die Tragweite ist erst später bewusst worden, natürlich. Mhm.
Genau. Und ja, LA Galaxy, das war soweit eh durchaus interessant. Der hat dort halt mehr oder weniger coole Tore geschossen und war natürlich vor allem sowas wie der Messi jetzt bei Miami. Das ist ein absoluter Hype-Spieler und so. Hat die meisten Trikots verkauft. Aber er hat sie ja immer wieder verleihen lassen.
Ja, es ist offensichtlich die Diskussion so gewesen, dass er am Abstellgleis war im englischen Fußball, weil er halt in der MLS spielt. Mhm. Und ist ihm quasi dann nahegelegt worden, schon her, wenn du halt im Nationalteam was erreichen willst, dann solltest du halt eigentlich irgendwo spielen, was besser bist. Dann hat sie dann zweimal diese Leihe zu Milan gegeben. Mhm. Was echt, also wenn du seine Transfermarkt Zugehörigkeit zu den Vereinen ausgeschaut hast, ist er quasi im Halbjahrestakt hin und her gesprungen. Ja. Also er hat quasi 2009 und 2010 jeweils das Frühjahr, also die Rückrunde bei Milan gespielt und ist dann wieder in Los Angeles gewesen.
Mit meiner Meinung nach nicht minder interessanten Legenden, weil bei Milan sind zu der Zeit ein Ronaldinho rumgerannt, ein Clarence Seedorf, ein Kaká. Ja. Also das war einfach ein Wahnsinn, ja, wo der dann einfach halbjährig mitspielen kann. Das muss man sich auch vorstellen, oder? Dass du da in diesen Welten hin und her gerissen bist. Die ganze Family zirkst irgendwie nach Los Angeles. Dort spielst du halt unter Leuten, die ich sonst, muss man fairerweise sagen, zu der Zeit einfach niemand kennt. Da waren keine drei bekannten Kicker dabei oder fünf vielleicht, die halt so Haushaltsnamen waren, wenn man so will. Ja. Und dann verlässt du den Verein dort, der Familie bleibt auch dort und du gehst mal für sechs Monate nach Mailand, um dort absolut aufzugeigen wieder und mit den Größten der Größten mitzuspielen. Das ist schon Wahnsinn, ja.
Ja, das Lustige ist, bei David Beckham hat es immer dieses Zusammenspiel gegeben aus sportlicher Ambition und wirtschaftlicher Ambition. Und lange Zeit in seiner Karriere ist es um die sportliche Ambition gegangen und die wirtschaftliche Ambition ist immer mitgelaufen. Werbeverträge und so weiter und so fort. Und ja, dann wechselt er eben nach Los Angeles, wo er ganz klar sagt, okay, ich baue jetzt dann meine Karriere nach der Karriere. Hm. Aber dann ist immer wieder die sportliche Ambition wieder durchgekommen. Dass er gesagt hat, okay, fuck, ich verliere einen Anschluss, wenn ich halt nur mehr in der MLS spiele und so weiter. Und das hat er dann in der Zeit gemacht, bis er eben dann den letzten Move nochmal gemacht hat, wo er dann auch nochmal eine französische Meisterschaft abgestappt hat und mitgenommen hat, wie er dann eben zu PSG nochmal gewechselt ist.
Das war schon der Zeitpunkt, wo die...
Die Kataris waren schon eingestiegen. Also die Kataris sind 2011 eingestiegen bei PSG und ich glaube 2013 ist früher, hat er halt noch gemacht bei PSG. Zu dem Zeitpunkt eben mit dem Ibra zusammen.
Ibra spielt Zlatan, ja. Dann
der Thiago Silva war zu dem. Also
ja, da war noch richtig
groß. Das war diese erste, also vor der Saison 2012, 2013 war diese erste größere Transferoffensive von PSG, wo man Zlatan, Thiago Silva, Lucas Moura damals aus Brasilien geholt um 40 Millionen, 45 Millionen oder was auch immer. Und dann ist halt er im Winter dazugekommen. Also das war noch, und dann hat er da nochmal das Spotlight natürlich mitgenommen, aber dann war es irgendwann vorbei.
Dann war es vorbei. Dann war er aber eh schon sehr, also Fußball hat er durchaus erfolgreich abgeschlossen, dazu kommen wir dann.
Und er war 38 Jahre zu dem Zeitpunkt, aber es war dann Zeit, dass er aufgehört hat. Aber es war dann im Netz so, dass der in ein Loch gefallen ist, weil er nicht gewusst hat, was er tun soll.
Weil zu dem Zeitpunkt war er schon Multipreneur, wie man so schön sagt. Ja, also absolut. Hat schon einige Unternehmungen gestartet, vom eigenen Whisky über Anteile bei Adidas, im Vorkaufsrecht auf ein MLS-Franchise. Da waren schon so viele Sachen dabei. Und auch eine ganz arge Kontroverse eigentlich. Er ist ja, ich würde mal sagen, prinzipiell oft fremdverschuldet, oder fremdverschuldet, aber oft nicht durch eigenes Zutun so richtig in Kontroversen eingestoßen, bis zu dem Zeitpunkt, oder? Das war wirklich das
Was erste,
das der Werbedeal mit Katar.
Na ja, klar, das war natürlich dann für ihn, also er hat wahnsinnig viel, er hat sein Geld in alle Geschichten reingesteckt. Ja. Irgendwann, du musst schon sagen, irgendwann hat er sich halt ein Konstrukt aufgebaut, er hat viel Kohle, er hat eine wahnsinnige Reichweite und nutzt sie quasi selbst, um die Firmen und Produkte, in die er investiert hat, zu vermarkten. Das ist halt irgendwann ein sehr schlaues Game. Nur wo er sich ein bisschen die Finger verbrennt hat, war er mit dieser Partnerschaft mit Katar als Botschafter für die WM 2022. Und dann hat er in weiterer Folge ist er ja zumindest 10 Jahre lang noch Botschafter von Katar. Und natürlich hat das ein bisschen sein...
Für schlanke 180 fantastische Jahre.
Hat ihm das natürlich keine große Community gebracht. Und was dort hat er keine große Begeisterung. Und was dort bei David Beckham hast, wenn du so exponiert bist, die Hater warten nur drauf. Ja. Dass natürlich irgendwas ist. Ja. Und klar, das wird bei anderen auch so sein, dass du solche Deals natürlich zerreißt in der Luft. Aber wenn du halt so exponiert durchs Leben gehst und viele die gut finden oder schrecklich finden, dann hast du diejenigen, die dich schrecklich finden, sofort natürlich auch dann dementsprechend dann dort. Ihm, glaube ich, ist es relativ egal. Ich glaube, er führt ein sehr, sehr gutes und erfolgreiches Leben in dem, was er tut, weil er ist ja dann auch noch...
Hat in der Doku jedenfalls so ausgeschaut. Seine Kinder droht er immer damit, dass er Worldstars fürs Gartenreiberl einlädt. Und ich glaube, der lebt auf seinem Land jetzt, chillt in seiner Garderobe, schaut, dass er sich die coolsten Sachen anzieht und macht halt einmal irgendwie auf Multimillionen Entrepreneur und beim nächsten Mal erntet er wieder den Honig von seinen eigenen Bienen. Das Spektrum ist sehr groß.
Ja, und ich glaube halt, was er halt gemacht hat, ist, und das, er ist jetzt bei dem Punkt angekommen, wo er in UK drüben oder in England drüben nicht mehr ständig den Hate kriegt. Mhm. Sie sind schon ein bisschen, die ganze Family ist schon so in so eine royal-ähnliche Dimension aufgestiegen, muss man sagen.
Ja, zumindest halt Kult, wenn man so will.
Ja, also ich finde schon, er hat ja dann auch irgendwo, und da gibt es ja die Briten, nämlich ihre Füllen, er ist jetzt kein Sir und kein Lord, aber er hat ja irgendein so...
Ja, OBS
oder ja, so. OBE ja, OBE oder irgendwie, er ist irgendein Botschafter und so weiter, ist ja dann auch relativ dicke mit dem Prinz William, glaube ich, und so weiter. Das heißt, er kreizt ja überall auf. er macht halt ein gutes Bild und kreizt dann überall auf. Der hat schon so dieses, er ist definitiv in den Sportadel aufgerückt gewesen, schon lang, und ist halt dann ein bisschen schon rein in den fast schon nahen Adel. Und das zelebriert er halt natürlich
jetzt. Das merkt man, finde ich, auch bei den Rollen, die er im Fußball einnimmt, weil er ist ja natürlich nach wie vor präsent im Fußball, aber er ist kein Trainer und er ist auch kein Manager und das macht und kein Scout oder sonst irgendwas, sondern er ist eigentlich Präsident.
Er ist, wie du gesagt hast, er hat viele Unternehmungen, die er am Laufen hat. Inter Miami ist natürlich die Geschichte gewesen, die er jetzt nochmal richtig hochgezogen hat, mit seinem Namen natürlich auch ganz wesentlich. Dann gibt es ja noch dieses spannende Investment, er ist ja auch Mitbesitzer von Salford. Salford ist ja ein englischer Verein in der League 2, also in der vierten Liga. Und die haben ja schon 2014 hatte die alte Class of 92, mit Ausnahme von Nicky Butt, mit Ausnahme von Phil Neville, ich glaube, den haben sie gemobbt oder was auch immer, haben die anderen ja den Club übernommen. Also Gary Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs und Nicky Butt.
Die stechen vor allem deswegen aus allem, weil die von eben seit 2014 oder so ein extrem markantes, modernes Logo.
Genau, haben, genau. Und 2018, glaube ich, ist ja dann David Beckham auch dort eingestiegen.
Weil nichts weitergegangen ist
und jetzt spielen sie in der League 2. Und jetzt gibt es eben unter anderem dieses, ich habe es dir schon gesagt, Copyright, Stefan, das Hollywood-Derby, wo Wrexham gegen Salford spielt, also der David Beckham gegen Ryan Reynolds und so weiter. Und
war aber noch nicht, oder? Hast
du geschaut? Habe ich gar nicht geschaut. Also, ob das
kommt jetzt dann.
Das heißt, er ist unfassbar umtriebig und er hat sich halt, er ist, und das kommen wir vielleicht eh schon langsam zum Ende, beziehungsweise zu dieser Einordnung von der Person. Er ist, und davon, ich kenne keine Person davor, ich habe keine Seite gesehen, selbst ein Cristiano Ronaldo. Ja, der Cristiano hat eine unfassbare Reichweite. Aber ich halte ihn trotzdem für die größte, also David Beckham ist für mich trotzdem die größte Marke, die der Fußball hervorgebracht hat. Und war, glaube ich, trotzdem auch so dieser Wegbereitend für alle weiteren großen globalen Stars.
Ja.
Ohne einen David Beckham hätte es diesen Cristiano Ronaldo in dem Sinn nie so gegeben, glaube ich, in dieser Werbewirksamkeit. Weil David Beckham einfach so viel Türen eingetreten hat für Fußballer im kommerziellen Kontext. Es hat immer schon Fußballer gegeben, die Werbung gemacht haben. Ja. Aber David Beckham hat das auf ein komplett neues Niveau gehoben. Es gibt diesen Vertrag auf Lebenszeit mit Adidas und die ganzen, der hat überall steckt sein Name drin, überall steckt sein Geld drin. Er hat wirklich jedes Venture, das er gefunden hat, hat er quasi angenommen. Und da, glaube ich, war er sicher der größte Popstar im Fußball, den es jemals gegeben hat bis jetzt.
Ja, für mich ist es heute noch irgendwo, weil natürlich so Ronaldo wird wahrscheinlich in seinem Leben mittlerweile mehr verdient haben als der Beckham. Da bin ich mir relativ sicher. Aber das Ganze, es war nie so intensiv. Also wenn du jetzt das so anschaust, ich glaube, Cristiano Ronaldo war niemals dem gleichen Hate ausgesetzt, wie so David Beckham zu Hochzeiten war. Und auch nicht der gleiche Fame. Also zu dem Zeitpunkt, wie der Beckham das alles durchgemacht hat, das war viel intensiver einfach auf der Skala. Ja. Es ist viel weitergegangen.
Ich frage mich halt, ob du bis zu einem gewissen Grad 90er-Jahr-Fanboys natürlich aus uns sprechen. wenn du halt heutzutage wahrscheinlich die umhörst, werden Leute sagen, Early Reds sind komplett am Mist, der CR7 hat eine viel, viel größere Audience. Ich weiß es nicht mal. Es wird es nicht benennen, aber.
Das wird vor allem auch die Zukunft sagen, weil wir wissen ja natürlich nicht, wie der Ronaldo noch der Karriere sein wird.
Genau. Aber ich glaube halt, wie gesagt, wirklich dieses, er war derjenige, der OG Fußball-Influencer / Werbeikone / und es hat viele andere gegeben. Und er ist ja, was sie beiden hier gemeinsam haben, das ist das Scheine, ist die Nummer 7 bei United.
Ja.
Eine legendäre Nummer. George Best damals schon gehabt, Brian Robson gehabt.
Cantona
gehabt, dann auf einmal kommt bei David Beckham daher. Dann
ich hoffe, der Anthony hat es jetzt nicht.
Nein, Mason Mount hat es im Moment. Ah. Dann danach der Cristiano. Das heißt, wir haben eine Reihenfolge gehabt von George Best, Brian Robson, Eric Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo. Dann bricht es ganz hart, weil dann kommen auf einmal Antonio Valencia und Angel Di Maria zwischen schon auf Memphis Depay. Das sind alle nicht ganz zugekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt hat es einen Mason Mount im Moment.
Okay.
Aber die beiden kommen aus dem gleichen Stall.
Ja.
Das dann auch, also es ist ja auch der Cristiano Ronaldo ist auf dieser Plattform aufgesprungen namens Manchester United, die David Beckham ganz wesentlich mitgeprägt hat. Mhm. Und natürlich spielt der Cristiano ganz erfolgreich auf der Klaviatur, wie man heutzutage als globale Fußballmarke funktioniert. Aber wie gesagt, für mich ganz klar ein Zusammenhang natürlich zwischen diesen Geschichten.
Du hast mich zum Beginn von der Folge gefragt, wie ich jetzt den David Beckham einschätzt, wie gut der ist.
Als Fußball, wenn man jetzt wirklich mal sagt, okay, du blendest einmal alles aus, was Wirtschaft betrifft.
Was mir vorkommt, was den Zeit seiner Karriere immer begleitet hat, war das Thema, wenn er sich mehr auf den Fußball konzentrieren würde, dann wäre er vielleicht noch viel, viel besser. Und ich glaube das erstens nicht. Also ich habe das Gefühl, dass genau das es in Beckham ausgemacht hat, dass er dieses Rampenlicht erbraucht hat, um dementsprechend die Leistung abzurufen. Und zweitens die Rolle, die er dann gespielt hat, nämlich dieser rechte Flügelspieler mit den Traumflanken, das kann man halt in die heutige Zeit so schwer übersetzen, weil es so eine Rolle nicht mehr gibt. Weil
rechts Mittelfeld, ja.
Du hättest zum heutigen Zeitpunkt müsstest du viel defensiver auch mithelfen, müsstest viel mehr laufen und so weiter. Aber in der Zeit, und die 90er haben wir wirklich schon im Fußball, vor allem im internationalen Fußball, gut miterlebt, das war Wahnsinn.
Absolut. Also er war kein schneller Spieler. Er war kein sonderlich schneller Spieler, was du sagst, so wie du sagst, seine Rolle ist ein bisschen aus der Zeit gefallen.
Ja.
Er ist weder ein Wingback, weil das ist defensiv nicht gut genug, noch wäre er ein starker rechts vorne Flügel oder was auch immer. Ja. Aber sein Fuß war einfach eine unfassbare Waffe.
Und man hat ihn ja in seiner Karriere immer mal wieder ins Mittelfeld gezogen. Mhm. Also das macht da Sinn. Auf was ich jetzt aber ausgewollt ist, zum damaligen Zeitpunkt muss man ganz klar sagen, der war in jeder Weltauswahl und das vollkommen zu Recht. Du wolltest den dabei haben, weil der auch diesen unglaublichen Drang zum Gewinnen gehabt hat. Man kann ihm schon vorwerfen, dass er halt Starallüren und blablabla gehabt hat. Ich glaube halt, dass ihn das motiviert und gepusht hat. Und der war für sich für nichts dreckig. Ja. Mhm. Der ist so oft umgeschnitten worden, wüsteste Rotgrätschen gegen den. Ich habe so viele gesehen, ich habe, glaube ich, 10 arge Grätschen gegen diesen Spieler drinnen. Das quasi von keinem anderen Fußballer so arg über dem. Der ist immer aufgestanden. Ich kann mich noch erinnern, da war jetzt mal so ein Spiel gegen United, gegen Real. Es ist 2-2 gestanden, der Beckham ist umgeschnitten worden. Dann hat er da mit dem Schiri noch diskutieren müssen, weil die Mauer irgendwie zu nah dran war. Und dann hat er 4 Schritt Anlauf genommen und hat dann einfach drüber gewuchtet und 3-2 gewonnen gegen Real. Und das war einfach, haben wir ja schon mal geredet, glaube ich, auf Sendungen. Das war einfach ein Wahnsinn. Das war, ja, fast, im Kleinen haben wir das in Graz mit dem Iwawastić gehabt, ja. Und der Beckham, ja, über den werden wir immer diskutieren, so wie wir über den Ronaldo immer diskutieren, über beide Ronaldos immer diskutieren, werden wir halt auch über ihn immer diskutieren.
Aber siehst du ganz vorn fußballerisch? Ich persönlich nicht. Also ich finde, es hat schon ganz größere, entscheidendere Fußballer gegeben. Er war aber trotzdem ein richtig, 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 richtig guter Fußballer.
Man sieht halt bei solchen Diskussionen ganz oft, wie wichtig auch der internationale Erfolg ist.
Absolut.
Und der fällt ihm halt total, weil man national, der ist, weiß Gott, wie oft Meister waren, der hat die Champions League dreimal gewonnen, der ist in Paris Meister geworden, der ist, glaube ich, auch in Mailand Meister geworden, weiß jetzt gar nicht. Ja, auf jeden Fall, er war im nationalen Bereich, war super erfolgreich. Aber halt, ja, es fällt ihm halt am meisten. Ich glaube, wir bräuchten die Diskussion nicht führen, wenn er mit England Weltmeister geworden wäre.
Aber es gibt eben, wie gesagt, meiner Meinung nach keinen Zweiten, der das wirtschaftliche Spiel so dominiert hat wie er.
Ja, schöne Folge. Genau. In diesem Sinne.
Gut.
Lieber Alex. Vielen Dank fürs Zuhören. Stefan, wie immer, danke, dass du das sehr gut aufbereitet hast mal wieder. War richtig lustig, die Folge durchzumachen. Und euch da draußen sagen wir natürlich auch danke fürs Zuhören und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.